Die Radio Wissen. Hörsaal.
Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, ich leider schon mehr als einmal, dass ein Mensch in eurem Umfeld psychisch so erkrankt, dass irgendwann der Punkt kommt, an dem ihr denkt, dieser Freund oder diese Kollegin, dieser Angehörige kann nicht mehr für sich entscheiden. Er schadet sich oder sie schadet möglicherweise anderen. Ja, und das ist eine ganz furchtbare Situation, natürlich zuallererst für die Erkrankten, aber eben auch für die Menschen in ihrem Umfeld. Denn es ist ja nicht so, dass das eine einfache Entscheidung ist, dass alles glasklar ist. Also ich bin besorgt, ich habe Angst, ich will helfen. Aber wie helfe ich wirklich? Kann ich mir denn anmaßen zu wissen, ob dieser Mensch noch für sich entscheiden kann? Hat er nicht auch ein Recht, für sich zu entscheiden, auch wenn er krank ist? Und was soll ich tun? Und welche Konsequenzen hat es, wenn ich mich einmische? Oder bin ich vielleicht sogar verpflichtet zu handeln? Ja, und für die Institutionen, die in so einer Situation möglicherweise ins Spiel kommen, ist es auch nicht einfach. Wo liegt die Schwelle zum Recht, für jemand anderen gegen seinen Widerstand zu entscheiden? Und was ist in diesen Fällen erlaubt? Am Mikro ist Katrin Ohlendorf und wir reden heute über das schwierige Spannungsverhältnis zwischen Selbstbestimmung und Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie.
Darf ich Zwang anwenden zum Wohl des Patienten selbst?
Zwang hat in einer auf Vertrauen basierten Arzt-Patienten-Beziehung keinen Platz.
Ich habe kein Recht, gegen den Willen eines entscheidungsfähigen Patienten zu handeln.
Die Einwilligungsfähigkeit hat einerseits eine schützende Funktion. Sie ist aber auch der erste Türöffner auf dem Weg zu einer Entscheidung gegen den natürlichen Willen der Person.
Der Arzt, der die Behandlung durchführen möchte, entscheidet letztendlich auch darüber, ob der Patient einwilligungsfähig ist oder nicht einwilligungsfähig ist.
Wir sollten uns verstärkt Gedanken darum machen, wie und wann Zwang eingesetzt wird.
Laut Bundesamt für Justiz wurden in Deutschland im Jahr 2015 knapp 150.000 Zwangseinweisungen in Psychiatrien gerichtlich genehmigt oder angeordnet. Sei es nach Betreuungsrecht, den psychisch kranken Gesetzen der Bundesländer oder auf strafrechtlicher Basis. Das sind, um das mal bildhaft zu machen, so viele Menschen wie in einer mittleren deutschen Großstadt wohnen, also Regensburg oder Paderborn zum Beispiel. Und der Bundesverband Psychiatrieerfahrener, der geht sogar von rund 240.000 aus, also einmal Kiel oder Chemnitz, die Größe in etwa. Der Gedanke dahinter ist ja eigentlich sinnvoll. Eine Person soll vor sich selbst geschützt werden, andere sollen geschützt werden. Eine Person kann aufgrund einer Krankheit nicht mehr erkennen, was für sie das Beste ist. Das Problem dabei ist nur, gegen den Willen eines Menschen zu handeln, ihm die Freiheit zu entziehen, ihn zu behandeln, das steht natürlich im krassen Gegensatz zu den Menschenrechten. Unter welchen Umständen darf jemand gegen seinen Willen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden? Wann darf also Zwang angewendet werden? Wer entscheidet das wie und wie darf so ein Zwang aussehen? Ich will in diesem Zusammenhang nochmal an unsere letzte Sendung erinnern, in der wir uns ja auch schon mit psychischen Erkrankungen befasst haben. Da hatte ich Martin Lindheim im Interview, der im Vorstand des Bundesverbands Psychiatrieerfahrener sitzt, Betroffene berät, auch in akuten Krisen und selbst die Erfahrung gemacht hat, zwangseingewiesen und zwangsbehandelt zu werden. Der sagte mir Folgendes.
Ich bin der Ansicht, dass es dem Menschen in jeder Zeit freistehen sollte, über seine Gesundheit zu entscheiden. Also es gibt in der Behindertenrechtskonvention die ganz eindeutige Aussage unter Artikel 14, unter den Menschenrechten, es gibt die Freiheit zur Krankheit. Es gibt die Freiheit, dass ein Mensch nicht aufgrund seiner Behinderung eingesperrt werden darf. Und das sind Menschenrechte, die kann ich nicht von Fall zu Fall unterschiedlich auslegen. Der Mensch hat sie, weil er ein Mensch ist. Und er hat sie auch in Situationen, wo jemand anderes der Ansicht ist, er könne darüber nicht mehr entscheiden, was er wolle.
Ja, wir beackern diese Frage heute weiter. Und zwar nähern wir uns heute einmal von juristischer und dann von medizinethischer Seite. Und ich kann schon mal so viel sagen, unsere beiden Redner heute sind zwar kritisch, aber eher auf der Seite der gängigen Praxis als natürlich Martin Lindheimer. Falls ihr das Interview mit ihm noch nicht gehört habt, da lege ich euch das einfach nochmal sehr ans Herz. Ihr könnt die Sendung nachhören unter dradiowissen.de/hörsaal oder sie in unseren Podcasts finden. Für heute also haben wir euch zwei Vorträge rausgesucht im Rahmen der Ringvorlesung Der ganz normale Wahnsinn, psychische Erkrankungen als gesellschaftliche Aufgabe gehalten wurden, und zwar am 13. Dezember 2016. Organisiert wurde diese Ringvorlesung vom Cologne Center for Ethic, Rights, Economics and Social Sciences of Health, kurz CERES, der Uni Köln. Zuerst hören wir Tanja Henking. Sie lehrt Gesundheitsrecht und Strafrecht an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg. Ihr Vortrag heißt Gesetzliche Rahmenbedingungen der Aufklärung und Einwilligungsfähigkeit von psychiatrischen Patienten. Und im Anschluss spricht dann Alfred Simon, das ist der wissenschaftliche Leiter der Akademie für Ethik in der Medizin der Universitätsmedizin Göttingen. Zuerst aber Tanja Henking.
Eigentlich ist es ja bereits bemerkenswert, dass wir uns mit dem Thema Selbstbestimmung in der Psychiatrie befassen und direkt an die Einschränkung der Selbstbestimmung und die Fremdbestimmung denken. Beim Titel Selbstbestimmung in der Klinik hätten wir wohl eher andere Assoziationen und würden vielleicht darüber diskutieren, wie es im Rahmen eines informed consent, einer informierten Einwilligung gelingen kann, den Patienten zu stärken, eine selbstbestimmte Entscheidung zu treffen. Vielleicht denken wir noch an die Manipulation von Entscheidungen, aber an Zwang denken wir an dieser Stelle sicherlich nicht. Denn Zwang hat in einer auf Vertrauen basierten Arzt-Patienten-Beziehung keinen Platz. Egal wie gut begründet ein Arzt für eine bestimmte Therapie votiert und damit das Wohl des Patienten verfolgt. Die Aufklärung dient dazu, dem Patienten die Informationen zu verschaffen, die er sie zur persönlichen Entscheidung bedarf. Wie die Entscheidung so dann ausfällt, ob vernünftig oder völlig unvernünftig, beziehungsweise für den Arzt nachvollziehbar oder nicht, ist letztlich irrelevant. Der Arzt hat die autonome Entscheidung des Patienten zu respektieren. Ohne eine Einwilligung des Patienten fehlt dem Arzt ein unerlässlicher Baustein für die Legitimation der Behandlung. All dies fußt auf der Idee der Autonomie des Patienten. Dabei möchte ich hier heute nicht auf unterschiedliche Konzepte von Selbstbestimmung der Philosophie oder Ethik eingehen. Mir geht es zuvörderst erst einmal um die Begriffe Patientenautonomie und Einwilligungsfähigkeit. Denn es wäre fatal zu glauben, dass mit fehlender Einwilligungsfähigkeit sich ärztliche Heileingriffe per se rechtfertigen ließen. Vielmehr ist die Einwilligungsunfähigkeit eine erste Bedingung, damit überhaupt über eine fremdbestimmte Entscheidung zur Durchführung einer ärztlichen Behandlung nachgedacht werden kann. Nicht selten werden diese Begriffe Autonomie und Fürsorge als Gegensätze verhandelt. Dass es sich nicht ausschließlich um Gegensätze handelt, zeigt sich bereits daran, dass auch der Arzt bei einem einwilligungsfähigen Patienten zur Fürsorge verpflichtet ist, ihm Fürsorge zukommen lassen sollte. Auch behaupte ich, dass es Teil einer Fürsorge ist, den Willen des Patienten nicht zu missachten, sich nicht über ihn hinwegzusetzen. Durchaus bei vermeintlich unvernünftigen Entscheidungen noch einmal nachzufragen, ob sich der Patient dieser kompletten Entscheidungskonsequenz auch bewusst ist. Wie ihn auch möglichst gut darin zu unterstützen, zu einer für ihn persönlich richtigen Entscheidung zu gelangen. Schaut man nun den Begriff der Einwilligungsfähigkeit an, so findet man die von der Rechtsprechung entwickelte Formulierung vom Wesen, Bedeutung und Tragweite des Eingriffs. Der Patient muss über ausreichend Einsichts- und Urteilsfähigkeit verfügen, um den konkreten Eingriff in seiner Art, Bedeutung und mit seinen Folgen verstehen und das Für und Wider abwägen zu können. Da sich Einwilligungsfähigkeit auf einen konkreten Eingriff bezieht, ist sie gradualer Natur. Sie kann in Bezug auf den einen Eingriff vorliegen und bezogen auf den anderen fehlen. Dabei wird es aus meiner Sicht weniger auf die Bedrohlichkeit der Erkrankung ankommen oder des Eingriffs, sondern vielmehr um die Komplexität. So schillernd die Formel von der Einsicht und Urteilsfähigkeit auch erscheinen mag, so ist in der Praxis nicht frei von Zweifeln in der konkreten Anwendung. Als hilfreich wird stets beschrieben, folgende Voraussetzung zu überprüfen. Danach muss der Patient über die Fähigkeit verfügen, einen bestimmten Sachverhalt zu verstehen. Der Patient muss die Fähigkeit besitzen, bestimmte Informationen auch bezüglich der Folgen und Risiken in angemessener Weise zu verarbeiten. Und er muss die Fähigkeit besitzen, die Informationen auch im Hinblick auf Behandlungsalternativen angemessen zu bewerten. Und dann muss er eben noch auf Basis all dieser Dinge, nämlich auf Grundlage von Verständnis, von Verarbeitung und Bewertung der Situation, die Fähigkeit haben, seinen eigenen Willen zu bestimmen. Einwilligungsfähigkeit ist ein rechtlicher Begriff, der die Fähigkeiten einer Person beschreibt, in eigener Kompetenz einen Eingriff abzulehnen oder in den Eingriff einzuwilligen. Spricht man der Person diese Kompetenz ab, heißt das in letzter Konsequenz wohl auch, diese Kompetenz einer anderen Person zu übertragen. Dabei soll die Person im Interesse, also im Wohl der inkompetenten Person, handeln. Das setzt aber voraus, und damit ist auch zugleich ein Problem genannt, die fremdentscheidende Person muss eben wissen, was im Interesse der Person ist. Da es sich um höchstpersönliche Entscheidungen handelt und letztendlich die Konsequenzen dieser Entscheidung die Person selbst zu tragen hat, wird man so weit wie möglich Fremdbestimmung zurückdrängen wollen und in der Folge daraus die Anforderungen an das Bestehen der Einwilligungsfähigkeit nicht zu hoch anzusetzen. Dabei ist auch davor gewarnt, die Überprüfung der Einwilligungsfähigkeit nicht zu stark an rationalen Kriterien auszurichten. Denn hier ist die Gefahr durchaus gegeben, von der scheinbar unvernünftigen Entscheidung auf die Einwilligungsunfähigkeit zu schließen. Entscheidungen werden nicht stets rational gesprochen. Wichtiger erscheint, dass genau dieses von der Person reflektiert werden kann. Dass also die Person das Für und Wider, für oder gegen eine Maßnahme bezogen auf die eigene Person abwägen kann. Die Entscheidung muss der Persönlichkeit der Person entsprechen. Sie muss Ausdruck ihrer Persönlichkeit sein und nicht Ausdruck der Krankheit, der psychischen Erkrankung. Die Einwilligungsfähigkeit hat einerseits eine schützende Funktion, denn sie verhindert zum Beispiel bei der fortgeschrittenen Demenzerkrankung die allzu leicht gegebene Zustimmung, wenn man sich vielleicht als Patient nicht mehr gegenüber dem Arzt ausreichend behaupten kann. Sie ist aber auch der erste Türöffner auf dem Weg zu einer Entscheidung gegen den natürlichen Willen der Person. Die zu beachtenden Rechte des Patienten und der Respekt vor seiner Autonomie enden nicht an dem Punkt der Feststellung seiner Einwilligungsunfähigkeit. Denn der Patient bleibt weiterhin Subjekt der Behandlung. Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 gibt auch dem Kranken das volle Selbstbestimmungsrecht über seine körperliche Integrität. Was aber nun, wenn die Person zwar einen Willen bestimmen kann, aber nicht erkennt, dass dieser Wille von einer psychischen Krankheit beeinflusst ist und damit kein freier Wille ist? Wie verhält es sich nun, wenn die Person eine medizinische Behandlung ablehnt? Kann nun der geäußerte Wille dieser Person überwunden werden und auch unter Ausübung von Zwang die Behandlung durchgeführt werden? Für eine einwilligungsfähige Person ist dieses nach unserem Rechtsverständnis nicht möglich, kleineren Ausnahmen. Durchaus aber bei der einwilligungsunfähigen Person. An dieser Stelle erfährt der psychisch kranke Patient eine andere Behandlung. Das Bundesverfassungsgericht hatte sich in den vergangenen 5 Jahren wiederholt mit der Frage der Zwangsbehandlung psychisch kranker Menschen zu befassen. Den Ausgangspunkt bildeten 2 Entscheidungen aus dem Jahr 2011. Diese Entscheidungen betrafen den Maßregelvollzug und aufgrund der Zuständigkeit der Bundesländer für den Maßregelvollzug jeweils landesrechtliche Vorschriften zur Duldung von Zwangsmaßnahmen. Das Bundesverfassungsgericht erklärte damals die Länderregelung zur Zwangsbehandlung eines Untergebrachten von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg und im Jahr 2013 dann später von Sachsen für verfassungswidrig und nichtig. Das Bundesverfassungsgericht stellt heraus, dass jede medizinische Behandlung gegen den natürlichen Willen einer Person einen tiefen Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit und das Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Person darstellt. Dabei nehme die Heilungsabsicht der Maßnahme nicht ihren Zwangs- und Eingriffscharakter. Eine Zwangsbehandlung ist nach der Definition, die das Bundesverfassungsgericht gegeben hat, jede Maßnahme, die gegen den natürlichen Willen des Betroffenen ausgeführt wird. Allerdings hält das Bundesverfassungsgericht eine Zwangsbehandlung trotz dieser beschriebenen Eingriffstiefe nicht per se für unzulässig. Um einen solchen Eingriff rechtfertigen zu können, brauche es aber eine hinreichend klare gesetzliche Ermächtigungsgrundlage. Als Materielle, also inhaltliche Voraussetzungen werden die krankheitsbedingt fehlende Einsicht und Urteilsfähigkeit sowie die strikte Beachtung des Verhältnismäßigkeitsprinzips gefordert. Danach muss eine Zwangsbehandlung das letzte Mittel darstellen und der erwartete Nutzen muss das erwartete Risiko deutlich überragen. Es wird zudem gefordert, dass der Zwangsbehandlung ein ernsthafter Überzeugungsversuch vorausgehen muss. Also es soll versucht werden, die Zustimmung der Person zu erhalten. Zudem muss eine unabhängige Kontrollstelle rechtzeitig vor der Durchführung der Zwangsbehandlung angerufen werden können und Durchführung und Kontrolle müssen durch einen Arzt erfolgen. Außerdem ist das Ganze zu dokumentieren. Geklärt hatte das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung, dass eine Zwangsbehandlung den Zweck verfolgen darf, das Vollzugsziel zu erreichen. Das heißt, bezogen auf den Maßregelvollzug, wo die Entscheidung herkam, die Entlassungsfähigkeit des Untergebrachten herzustellen. Das Gericht hat hierbei herausgestellt, dass Konstellationen denkbar sind, in denen der Untergebrachte seine Interessen aufgrund der Erkrankung unzureichend gewichtet und damit eben auch sein Freiheitsinteresse nicht ausreichend wahrnehmen kann. Der Bundesgerichtshof hatte dann im Jahre 2012 unter dem Eindruck dieser Entscheidung die bisherige Ermächtigungsgrundlage für unzureichend erklärt, die es im Betreuungsrecht angesiedelt hatte. Daraufhin erließ der Gesetzgeber Anfang 2013 eine neue Vorschrift, die er ins Betreuungsrecht einfügte. Und nach diesen vom Verfassungsgericht aufgestellten Grundsätzen erlaubt nun seit 2013 der § 1906 Absatz 3 BGB die Zwangsbehandlung bei drohendem gesundheitlichen Schaden erheblichen Ausmaßes. Und in diesem Absatz 3 finden sich die vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Grundsätze weitgehend wieder. Das Betreuungsrecht ist dem Wohl und dem Interesse der Person, des Betreuten, verpflichtet und ist zudem am Grundsatz der Erforderlichkeit ausgerichtet. Wünsche des Betreuten sind zu berücksichtigen. Das wiederum findet allerdings seine Grenze darin, wenn sie dem Wohl des Betreuten zuwiderlaufen. Auch wenn das Betreuungsrecht auf Hilfe angelegt ist, stellt die Betreuung mit der darin enthaltenen oder diesem Moment der Fremdbestimmung, die dort drin steckt, einen Eingriff in die Rechte des Betreuten dar. Dies kann unter engen Voraussetzungen eben auch in eine Unterbringung oder eine Behandlung gegen den Willen gipfeln. Letztlich lassen sich auch diese Tatbestandsvoraussetzungen des § 1906 Absatz 3 auch gut aus meiner Perspektive mit philosophischen Überlegungen zur Rechtfertigung paternalistischen Handelns in Einklang bringen. Denn auch wenn die Maßnahme auf die Besserung der Gesundheit gerichtet ist, ist sie oder soll sie erstmal mit den Mitteln von Zwang ausgeführt werden. Zudem befindet sich die Person in einer freiheitsentziehenden Unterbringung. Sie ist damit in einer Institution und damit auch dieser Institution in den dort behandelnden Ärzten ausgesetzt. Die Grundsätze der Freiwilligkeit einer Behandlung sind insoweit ausgehebelt. Nur weil die Person keine wirksame Einwilligung abgeben kann und es ihr an der Einsicht in die Krankheit oder deren Behandlung fehlt, geht es ihre Rechte auf Selbstbestimmung und Schutz ihrer körperlichen Integrität aber nicht verloren. Anders gesprochen, die noch vorhandene Autonomie des Patienten ist zu respektieren. Damit ist eben auch der natürliche Wille zu beachten. Auch eine einwilligungsunfähige Person kann Handlung ablehnen, weil sie ihr zum Beispiel als ungut oder falsch vorkommen. Soll dieser natürliche Wille nun überwunden werden, noch dazu mit der Anwendung von Zwang, der für sich genommen eben auch in Anführungsstrichen Nebenwirkungen haben kann, braucht es gute Gründe. Diese lassen sich nur dann finden, wenn die Handlung als solche wenig Schaden erwarten lässt, aber mit ihr ein deutlicher Nutzen zur Abwendung des drohenden Gesundheitsschadens einhergeht. Und diesen Gedanken findet man durchaus auch in der philosophischen Debatte um Paternalismus wieder, drückt sich abgeleitet aus den Grundrechten nun in § 1906 Absatz 3 aus. Die Betonung von Zwang als letztes Mittel ist an dieser Stelle zentral. Wesentliches Element von Zwang als letztes Mittel ist das Herausstellen der Bedeutung von Kommunikation mit dem Betroffenen. Das Gewinnen seiner Zustimmung erfordert die Wahrnehmung seiner Person, seiner Persönlichkeit und seiner aktuellen Verfassung, um gemeinsam mit ihm zu einer Behandlung zu gelangen. Dieses drängt ein paternalistisches Arzt-Patienten-Modell auch beim einwilligungsunfähigen Patienten zurück. Bevorzugt wird an dieser Stelle eine partizipative Entscheidungsfindung, bei der die Kommunikation zwischen oder von Arzt und Patient auf eine gemeinsame Entscheidungsfindung zur weiteren Behandlung gerichtet ist. Was ähnlich der Idee des Shared Decision Making klingt, findet Unterschiede darin, dass das Werben um die Zustimmung nicht zwingend durch einen Arzt erfolgen muss und dass das Scheitern dieses Versuchs, eine Zustimmung zu erlangen, andere Konsequenzen nach sich ziehen kann als bei der Kommunikation mit einem einwilligungsfähigen Patienten. Denn gelingt es nicht, ist bei Abwesenheit milderer Mittel eine Behandlung auch unter der zwangsweisen Überwindung von Gegenwehr möglich, solange der Person eben ansonsten ein erheblicher gesundheitlicher Schaden droht und die Behandlung als solche ausreichend erfolgsversprechend ist. Der Gesetzgeber erlaubt in diesen eng gesteckten Grenzen ein paternalistisches Handeln. Getragen wird diese Konstruktion von der Idee, dass der Betroffene aufgrund der fehlenden Krankheits- und Behandlungseinsicht nicht erkennt, dass er sich mit der Weigerung in erheblichem Ausmaß selbst in Gefahr bringt. Und hier scheint aufgedrängte Hilfe auch angezeigt. Lässt sich das Ganze nun aber auch in Einklang mit der UN-Behindertenrechtskonvention bringen? Artikel 12 der UN-BRK garantiert in seinem Absatz 2 die Handlungsfähigkeit für alle Menschen. Diese garantierte Handlungsfähigkeit erstreckt sich auf alle menschlichen Handlungen, denen von der Rechtsordnung eine Bedeutung beigemessen wird. Kann die Person die Handlung aber nicht oder nicht alleine wahrnehmen, soll diesen Personen Hilfe zur Wahrnehmung ihrer Rechte zukommen. Die UN-BRK sieht damit ein unterstützendes System im Sinne eines Supported Decision Making vor. Die ersetzende Entscheidung im Sinne eines Substituted Decision Making ist aber dennoch der UN-BRK nicht völlig fremd, nämlich dann, wenn die Person gar nicht in der Lage ist, ihre Rechte wahrzunehmen. Würde man nämlich diese Personengruppe ausschließen, dass für diese eine fremdbestimmte Entscheidung getroffen werden kann, würde dies in letzter Konsequenz auch bedeuten, diesen Personen überhaupt keine Hilfe zuteilkommen zu lassen. Menschen, die sich wirklich selbst nicht helfen können, wären ihrem Schicksal zu überlassen, was allerdings nicht mit dem staatlichen Schutzauftrag in Einklang zu bringen wäre. Den Gedanken des staatlichen Mindestschutzes bzw. einen Gedanken des Untermaßverbotes hat nun auch das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung aus Juli diesen Jahres bestätigt. Die Kernthese dieser Entscheidung lautet etwa so: Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz sei nicht nur ein Abwehrrecht und allgemeine Schutzpflicht, sondern verdichte sich bei Einwilligungsunfähigen, die Gefährdung von Leib und Leben schutzlos ausgesetzt sind, zu einer konkreten Schutzpflicht. Letztlich bedeutet dies, dass für Menschen, die sich krankheitsbedingt nicht selbst schützen können und denen deshalb eine erhebliche Gefahr droht, ein Instrumentarium zur Verfügung stehen muss. Ich teile diesen Teil der Entscheidung, auch wenn mir die Begründung der Entscheidung in sich zirkulär und der konkrete Fall mir als Aufhänger für die diskutierte Rechtsfrage ungeeignet erscheinen. Nach den Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts sei die Regelung des § 1906 Absatz 3 nicht nur eine Ermächtigungsgrundlage, sondern auch eine Regelung zum Schutz der Person. Es geht also nicht nur um den Eingriff in die Rechte der Person, sondern auch um ihren Schutz. Ja, das ist richtig. Das ist aber auch nicht überraschend. Denn die Legitimation zum Eingriff in die Rechte nimmt § 1906 Absatz 3 doch gerade aus dem Gedanken des Betreuungsrechts. Es geht ausschließlich um die Interessen und das Wohl des Betreuten. Eine Person, die sich aufgrund einer fehlenden Krankheitseinsicht und einer hierdurch verweigerten Behandlung gar in Lebensgefahr bringt, muss vor diesem Schaden bewahrt werden können. Der Eigenschutz ist Prämisse des Betreuungsrechts. Zur Durchsetzung des Eigenschutzes wird nun aber in Rechte der Person eingegriffen. Und so stehen der Schutz der körperlichen Integrität bei fehlender Behandlung, der Schutz der körperlichen Integrität bei erfolgter Behandlung und das Selbstbestimmungsrecht bei gegen den Willen erfolgter Behandlung noch immer in der Diskussion. Daran ändert auch die Idee des Mindestschutzes nichts. Es geht dabei nicht mehr, aber auch nicht um weniger, als dass überhaupt ein Instrumentarium zur Verfügung steht. Dieses Instrument muss dann den strengen Anforderungen der Verhältnismäßigkeit gerecht werden. Der Gedanke eines Schutzes, der jetzt aber eben zu einer Schutzpflicht zugespitzt wurde, ist im Kern nicht neu. Der Grundgedanke war stets die Basis, um überhaupt über eine Rechtfertigung von Zwang diskutieren zu können. Geklärt oder etwas salopper gesagt vom Tisch ist allerdings nunmehr die Frage, ob überhaupt Zwang angewendet werden kann. Man hätte sich hier gewünscht, oder ich hätte es mir zumindest gewünscht, dass das Bundesverfassungsgericht noch stärker den Fragen nachgegangen wäre, welche Wirkung Zwang auf die Person hat, welches Gefälle hier zwischen Arzt und Patient besteht und jetzt dies in die Abwägung zu einer Begründung einer Schutzpflicht eingestellt hätte. Aus meiner Sicht ist es dennoch verfehlt zu glauben, dass auf Basis dieser Entscheidung es nunmehr eine große Anzahl von Fällen oder eine größere Anzahl von Fällen zur Zwangsbehandlung geben wird und sich diese mit dem Argument des Mindestschutzes rechtlich und ethisch legitimieren ließe. Um jemand anderen etwas aufzwingen zu können, braucht es nach wie vor äußerst gute Gründe. Für den Betroffenen bleibt auch die Ausübung von Zwang mit ihrem Eingriffscharakter vordergründig. Wir haben uns in den letzten Jahren viele Gedanken gemacht um die Rechtfertigung von Zwang und das war auch wichtig, dass wir das gemacht haben. Diese Diskussion sollte aber auch nicht auf der abstrakten Ebene stehen bleiben. Wir sollten uns nun auch verstärkt Gedanken drum machen, und das haben viele schon vor uns und mit uns, wie und wann Zwang eingesetzt wird. Wir diskutieren Begriffe wie Autonomie und Fürsorge. Doch Fürsorge endet nicht mit der Legitimation von Zwang und dessen Ausübung. Es geht auch darum, wie wird Zwang ausgeübt und wie wird Zwang erlebt, ganz konkret. Und es gilt zu ergründen, wie Fremdbestimmung möglichst schonend ausgeübt werden kann, wie sichergestellt und kontrolliert werden kann, dass stets nur so viel und so lange Zwang ausgeübt wird, wie er tatsächlich notwendig ist. Und auch wenn das vielleicht etwas konträr wirkt zu einer Idee, hier Zwang anzuwenden, ich glaube, wir brauchen auch eine gewisse Art von Behandlungsstandard bei der Anwendung von Zwang und eine gewisse Überprüfbarkeit. Es gibt hier vereinzelt sehr gute Beispiele als Leuchttürme aus der Praxis, aber ich bin schon der Meinung, dass diese Leuchttürme noch stärker in die Fläche strahlen müssen. Vielen Dank.
Es gibt also offenbar noch Regelungsbedarf in der Frage, wann und wie Zwang in der Psychiatrie stattfinden darf, meint Tanja Henking. Sie hat über die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Aufklärung und Einwilligungsfähigkeit von psychiatrischen Patienten gesprochen. Aber selbst wenn die Gesetze eindeutig und alle damit zufrieden wären, selbst dann aber wäre die Frage nach Zwang in der Psychiatrie noch nicht gelöst, denn es ist ja nicht so, dass es ganz einfach zu entscheiden wäre, wer ist krank, wer ist gesund, wenn man das überhaupt so scharf trennen kann, was ich persönlich bezweifle. Schauen wir uns die Frage also nochmal aus ethischer Perspektive an. Alfred Simon, wissenschaftlicher Leiter der Akademie für Ethik in der Medizin, der Universitätsmedizin Göttingen, spricht jetzt darüber. Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie, ein ethisches Dilemma, so lautet sein Vortrag. Und ich muss ganz kurz dazu sagen, dass ich vorne ein bisschen gekürzt habe. Alfred Simon wiederholt nämlich nochmal so ein bisschen was von dem, was Frau Henking schon gesagt hat. Und darauf habe ich verzichtet, damit wir einfach beide Vorträge in die Sendung bekommen. Alfred Simon.
Zwangsmaßnahmen, ich habe das mal für mich so umschrieben, es geht um Maßnahmen, um ärztliche oder auch pflegerische Maßnahmen gegen den verbal oder nonverbal geäußerten Willen des Patienten. Ich habe hier nicht drinnen stehen, was das Bundesverfassungsgericht gemacht hat, nämlich gegen den natürlichen Willen. Weil das ist für mich sozusagen schon eine Frage einer möglichen Rechtfertigung von Zwangsmaßnahmen, nämlich dass der Patient nicht autonom ist und sozusagen die Konsequenzen seiner Entscheidung nicht überblicken kann. Aber was wäre denn dann, wenn zum Beispiel jetzt ein Patient, der entscheidungsfähig ist, gegen seinen Willen behandelt wird? Wie würde man das dann bezeichnen? Also würde ich das zumindest vom Begriff her zunächst einmal reinfassen und dann mir überlegen, unter welchen Voraussetzungen ist es eigentlich legitim, Zwang auszuüben? Und wenn man jetzt Zwangsmaßnahmen sozusagen als großes Feld nimmt, dann kann man meines Erachtens noch mal unterscheiden zwischen eben den freiheitsentziehenden Maßnahmen und der Zwangsbehandlung. Bei der freiheitsentziehenden Maßnahmen sind es eben die Unterbringung, also wenn jemand gegen seinen Willen zum Beispiel in einer psychiatrischen Klinik untergebracht wird, Unterbringung, oder eben wenn er dort, wenn er untergebracht ist, wenn dann freiheitsentziehende Maßnahmen wie zum Beispiel Isolation, Fixierung oder auch die Gabe von sedierenden wirkenden Medikamenten, die jetzt nicht der Symptomlinderung dienen, sondern den Patienten einfach ruhig stellen sollen. Auch das ist eine Form von Freiheitsentziehung, wird manchmal, also ist nicht vielleicht in der Psychiatrie, aber vielleicht in anderen Bereichen, zum Beispiel Altenheimen, oft gar nicht so wirklich wahrgenommen. Und bei der Zwangsbehandlung muss man nochmal unterscheiden, was will ich eigentlich behandeln? Geht es um die psychische Grunderkrankung oder geht es zum Beispiel auch um eine Erkrankung, die begleitend auftritt? Wir haben zum Beispiel an der Uniklinik immer wieder das Problem, dass Patienten, die in der Psychiatrie untergebracht sind, dass dann eine Krebsdiagnose gestellt wird und der Patient aber sagt, nein, glaube ich nicht, ich habe keinen Krebs, das ist eine freie Erfindung und so weiter. Muss man dann möglicherweise Therapien, die jetzt gegen diese Krebserkrankung sind, auch mit Zwang durchführen? Auch das, diese Frage kann sich zum Beispiel stellen. Was sind mögliche Gründe und Rechtfertigungen für Zwangsmaßnahmen? Nun, im Wesentlichen gibt es zwei Grundrichtungen. Entweder es geht darum, Zwang auszuüben, um den Patienten zu schützen, also Selbstgefährdung. Dann geht es sozusagen um das Wohl des Patienten. Oder es geht um Fremdgefährdung, dass der Patient oder der Mensch eben andere gefährdet, zum Beispiel ein Mensch, der gerade eine akute Psychose hat, sich verfolgt fühlt, plötzlich aggressiv gegenüber anderen wird, dann müssen sozusagen Dritte vor ihm geschützt werden. Auch dann kann es erforderlich sein, Zwangsmaßnahmen auszuüben. Dann geht es nicht zunächst einmal primär um das Wohl des Patienten, zunächst einmal um den Schutz des Dritten. Wenn wir vom Letzteren ausgehen, ich glaube, darauf werde ich jetzt nicht sehr ausführlich eingehen, wir wissen alle, es ist auch ein Grundsatz auch liberaler Konstitutionen und Gesellschaften, dass die Freiheit des Einzelnen dort endet, wo Freiheitsrechte anderer eingeschränkt sind. Und natürlich, wenn sozusagen durch jemanden, wenn Allgemeine oder Dritte gefährdet sind, dann kann es gerechtfertigt sein, eben auch die Freiheit eines Einzelnen einzuschränken, von dem eben die Gefährdung ausgeht. Interessant finde ich nochmal, dass in einer Stellungnahme der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer gesagt wurde, dass aber in solchen Fällen dann nur freiheitsentziehende oder sichernde Maßnahmen zulässig sind. Ich habe hier das Zitat mal mitgebracht, da heißt es, eine drohende Fremdschädigung durch aggressives bzw. gewalttätiges Verhalten infolge der psychischen Erkrankung kann in der Regel durch freiheitsentziehende und sichernde Maßnahmen verhindert werden und rechtfertigt daher allein keine Zwangsbehandlung. Klingt zunächst einmal plausibel, dass man sagt, naja, wenn jemand sozusagen aufgrund seiner psychischen Erkrankung eine Bedrohung darstellt, dann kommt er halt in die Psychiatrie, da kann er keinen mehr gefährden und so weiter. Aber wir müssen uns einfach die Konsequenzen dieses zunächst einmal vielleicht plausibel erscheinenden Schlusses überlegen, weil das heißt nämlich immer erst einmal, wie sieht es denn aus mit den Menschen in der Psychiatrie, mit den Mitpatienten, mit dem Klinikpersonal? Die haben ja auch ein Recht, geschützt zu werden. Na, dann kann man sagen, na gut, dann sind die Isolation und so weiter, aber selbst bei der Isolation müssen ja dann Mitarbeiter zum Beispiel auch immer wieder mal reingehen, müssen sich um den Patienten kümmern. Auch die setzen sich damit einer Gefährdung aus. Der nächste Punkt ist, was heißt das für das Selbstverständnis von psychiatrischen Kliniken? Gerade mit der Einführung von Neuroleptika ging sozusagen die Tendenz eben immer weiter weg von Verwahranstalten hin wirklich zu Kliniken, wo auch Menschen geheilt werden oder zumindest ihr Leiden gelindert wird. Psychiatrien würden dann wieder zu reinen Verwahranstalten werden, wo einfach Menschen mit psychischen Erkrankungen verwahrt werden. Auch das kann ja nicht sozusagen Sinn der Sache sein. Und der dritte Punkt, den ich sozusagen zumindest fragwürdig finde, ist, weil da offensichtlich in dieser Stellungnahme irgendwie so eine Grundannahme ist, dass freiheitsentziehende oder sichernde Maßnahmen immer weniger eingreifend wären als eine Behandlung. Auch das würde ich zumindest kritisch hinterfragen wollen. Ja, soweit dazu. Ich will mich aber sozusagen jetzt eher auf den Aspekt beschränken, wie sieht das aus? Darf ich Zwang anwenden zum Wohl des Patienten selbst? Also im Falle einer Selbstgefährdung und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen bzw. wie kann ich das möglicherweise auch vermeiden? Und damit sind wir mitten in dem, was Frau Henkin schon richtig auch beschrieben hat, nämlich der sogenannten Paternalismusdebatte. Worum geht es in der Frage des ärztlichen oder pflegerischen Paternalismus? Da geht es darum, dass ärztliches oder pflegerisches Handeln erfolgt gegen den Willen oder gegen die Entscheidungen des Patienten und zwar zu dessen vermeintlichen Wohl. Das heißt, der Patient wehrt sich gegen etwas, lehnt etwas ab. Ärzte und Pflegende meinen aber, dass es für sein Wohl erforderlich wäre, das durchzuführen. Und mit Blick auf das Wohl des Patienten wird diese Maßnahme gegen den Willen des Patienten durchgeführt. Das ist sozusagen der Grundgedanke oder die Grundfrage, ob sowas denn überhaupt zulässig wäre. Also gegen den Willen eines Menschen etwas zu tun, was zu dessen vermeintlichen Wohl ist. Und ich will jetzt nicht so sagen ausführlich auf diese Paternalismusdebatte eingehen, die über viele Jahrzehnte eben auch sehr intensiv geführt wurde. Aber was mir in diesem Zusammenhang ganz wichtig ist, ist die Unterscheidung in diesem Zusammenhang zwischen einem sogenannten starken Paternalismus und einem schwachen Paternalismus. Was ist damit gemeint? Bei starkem Paternalismus geht es darum, dass ich sozusagen den Willen eines entscheidungsfähigen, eines autonomen Patienten übergehe, missachte oder gegen eben dessen Willen handle. Ohne es sozusagen jetzt im Detail zu machen, da gibt es auch wiederum kleine Ausnahmen und so weiter, die manche Autoren vertreten, aber im Grunde genommen besteht hier ein breiter Konsens, gegen den Willen eines autonomen, eines entscheidungsfähigen Patienten kann ich nichts machen und selbst wenn mir das noch so unvernünftig erscheint. Also ich nehme jetzt mal als klassisches Beispiel die Verweigerung einer Bluttransfusion durch einen Patienten, der Mitglied der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas ist. Wir hatten mal bei uns in einem Krankenhaus einen Fall, wo eine Frau nach der Geburt ihres dritten Kindes Nachblutungen hatte und selbst in erkennbarer Todesangst solche Bluttransfusionen abgelehnt hat, ist allen Beteiligten völlig unvernünftig erschienen, wäre völlig egal. Ja, wenn das ihre freie Entscheidung war, das müsste man respektieren, bis hin zu der Tatsache, dass diese Frau, die gerade ihr drittes Kind bekommen hat, an dieser Nachblutung verstirbt. Weil es keine Rechtfertigung gäbe, jetzt sozusagen jetzt gegen ihren autonomen Willen zu agieren. In dem Fall war es auch so, das war keine spontane Entscheidung, sondern die hatte sich das lange überlegt, die hatte auch eine Patientenverfügung und so weiter. Auch in der Situation selbst, wo sie zwar erkennbar Todesangst hatte, blieb sie aber bei dieser Entscheidung. Ja, diese Entscheidung ist dann auch letztendlich zu respektieren. Ich habe kein Recht, gegen den Willen eines entscheidungsfähigen Patienten zu handeln. Auch wenn ich dessen Gründe vielleicht nicht teilen kann. Das ist ein No-Go. Dort, wo wir möglicherweise darüber nachdenken können, gegen den Willen des Patienten zu agieren, das ist dort, wo wir eben nicht von einer freien, nicht von einer autonomen Entscheidung sprechen. Oder wo wir Hinweise haben, dass es vielleicht nicht der Fall ist. Und das kann zum Beispiel sein, eben bei Kleinkindern, ganz klar, also da muss manchmal eine Behandlung auch gegen den Willen des Kindes durchgeführt werden. Oder eben auch bei psychisch kranken Menschen, wenn eben aufgrund der psychischen Erkrankung der Patient eben nicht einsichtsfähig sind. Das heißt aber letztendlich, dass die Rechtfertigung für den schwachen Paternalismus, nur über solchen sprechen wir jetzt im Zusammenhang mit Zwangsmaßnahmen, letztendlich Autonomiedefizite sind. Also nur dort, wo ich sozusagen annehme, dass sozusagen die Autonomiefähigkeit des Patienten, des Menschen eingeschränkt ist, nicht in vollem Maße vorliegt, nur dort kann ich möglicherweise über Zwang nachdenken. Und damit stellt sich natürlich sofort die Frage, was heißt eigentlich Autonomiefähigkeit? Wann ist ein Patient oder ein Mensch autonom? Auch darüber könnte man jetzt nicht nur einen Abend, sondern mehrere Abende diskutieren. Sie haben ja auch schon ein paar Kriterien gebracht. Und meine Kriterien, die ich sozusagen auch aus der Diskussion, der Debatte heraus entnommen habe, sind ganz ähnlich der Ihren, Frau Henkin. Zunächst einmal geht es um den ersten Punkt, besteht sowas wie eine hinreichende Einsichts- oder Urteilsfähigkeit, also so eine Art grundlegende Kompetenz, überhaupt Entscheidungen fällen zu können, die zum Beispiel bei einem Patienten, der komatös wäre, gar nicht vorhanden ist oder der so schwer dement ist, dass er überhaupt nicht mehr entscheiden kann, dann wäre das sozusagen von vornherein nicht vorhanden. Das zweite Punkt ist ein hinreichendes Verständnis dessen, worüber entschieden ist, also ist dem Patienten klar, worum es geht, ist er aufgeklärt, hat man ihm sozusagen auf die Folgen seiner Entscheidung hingewiesen, auch das ist ein wichtiger Punkt, hat man ihm Alternativen aufgezeigt. Das ist auch wieder ein Punkt, auf dem sozusagen oft in der Praxis vergessen wird. Der Patient wird zwar über die Maßnahme selbst aufgeklärt, er findet es ganz schrecklich aufgrund der Nebenwirkungen und so weiter, sieht aber keine andere Alternative. Und wenn man dann plötzlich eine Alternative aufmacht, dann kann er sich zwischen zwei Alternativen entscheiden oder zwischen zwei akzeptablen Alternativen entscheiden. Und natürlich die Frage Freiheit von kontrollierender Fremdsteuerung. Und kontrollierende Fremdsteuerung kann zum Beispiel sozialer Druck sein. Also, um jetzt auf mein Beispiel mit den Zeugen Jehovas zurückzukommen, das wäre natürlich immer etwas, was man prüfen muss. Ist das die Entscheidung der Patientin selbst Oder wird da möglicherweise sozialer Druck auf sie ausgeübt? Sie selbst möchte vielleicht die Bluttransfusion haben, aber die Glaubensgemeinschaft übt Druck aus. Also ich will das jetzt nicht unterstellen, das ist nur ein Beispiel. Also falls jetzt Mitglied der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas und Ihnen ist, das war jetzt keine Unterstellung, aber nur ein Beispiel. Also das muss man ausschließen können. Aber natürlich auch die Frage, ist vielleicht eine psychische Erkrankung vorhanden, die eben sozusagen eine Fremdsteuerung verursacht. Wenn jemand Stimmen hört, ne, oder sich gezwungen fühlt, weil der CIA oder Gott oder die Jungfrau Maria oder wer auch immer ihn jetzt drängt, was zu tun, dann kann man natürlich nicht von einer autonomen Entscheidung ausgehen. Und wie Sie, Frau Henkin, schon gesagt haben, diese Voraussetzungen sind natürlich immer sozusagen graduell vorhanden und letztendlich ist es eine Schwellenentscheidung. Und das macht es in der Praxis auch so schwierig, weil sagen die Voraussetzung für Autonomie, Voraussetzung für Einwilligungsfähigkeit ist graduell vorhanden. Ich muss aber die Entscheidung treffen, ist der Patient entscheidungsfähig oder ist er nicht entscheidungsfähig, mit Blick auf die konkrete Entscheidung. Und das heißt, entweder ich folge seinem Willen oder ich kann möglicherweise auch gegen seinen Willen agieren. Und wer entscheidet das? Der Arzt, der die Behandlung durchführt. Also das ist sagen, etwas, was nochmal die Situation in der Praxis natürlich auch verschärft. Also der Arzt, der die Behandlung durchführen möchte, entscheidet letztendlich auch darüber, ob der Patient einwilligungsfähig ist oder nicht einwilligungsfähig ist. Und ein zweiter wichtiger Punkt, der mir sozusagen auch nochmal wichtig ist, bevor ich überhaupt darüber nachdenke, über Zwang zu handeln, muss ich natürlich fragen, gibt es vielleicht Möglichkeiten, diese Autonomiedefizite zu beheben? Darauf haben Sie auch schon hingewiesen. Gibt es alternative Möglichkeiten? Gibt es mehr Aufklärung? Gibt es Möglichkeiten, in Situationen zu deeskalieren und dergleichen? Also da gibt es sozusagen viele Möglichkeiten. Und gerade Aufklärung, erneute Information, wiederholte Gespräche, wiederholte Versuche, den Patienten eben auch zu motivieren oder auch zu überzeugen, dass die Behandlung für ihn tatsächlich von Nutzen ist, können durchaus sozusagen eine Alternative zu Zwang sein. Wobei man natürlich auch aufpassen muss, dass die Aufklärung nicht selbst auch schon zum Zwang wird, wenn man zu sehr auf den Patienten einwirkt. Das heißt, mit anderen Gründen, also wenn wir das sagen, jetzt diese Kriterien der Paternismusdebatte nochmal auf unsere Frage, dürfen wir Zwang zum Wohl des Patienten ausüben, anwendet, dann kann man sagen, aus dem schwachen Paternalismus lässt sich letztendlich folgern, dass Zwangsmaßnahmen, egal ob es freiheitszensierende oder eben Maßnahmen oder Zwangsbehandlung sind, massive Eingriffe in wichtige Grundrechte des Patienten, des Menschen eben darstellen, insbesondere das Grundrecht auf Freiheit, das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und deshalb nur im Ausnahmefall zulässig sein dürfen. Das ist, glaube ich, wichtig, darauf haben Sie auch hingewiesen. Es gibt keine generelle Rechtfertigung von Zwang, sondern es kann immer nur der gut begründete Einzelfall sein, in dem ich Zwang anwenden kann. Was sind jetzt so die Kriterien für solche Ausnahmen im Sinne eines schwachen Paternalismus? Das schließt wiederum an das an, was Sie auch letztendlich schon aufgezeigt haben, nämlich zum einen der Patient kann aufgrund fehlender Einwilligungsfähigkeit oder Autonomiefähigkeit die Notwendigkeit der Maßnahme nicht einsehen. Das ist die grundlegende Voraussetzung. Wenn das nicht der Fall ist, wenn er sozusagen einwilligungsfähig ist, brauchen wir über die anderen Kriterien gar nicht nachdenken. Zweiter Punkt, die Zwangsmaßnahme ist das letzte Mittel, um den Patienten vor einer erheblichen Selbstschädigung zu bewahren und die Zwangsmaßnahme ist verhältnismäßig. Also ich muss sagen, auch der Nutzen der Maßnahme muss auch in einem Verhältnis zu dem stehen, was sozusagen mit der Maßnahme selbst an Beeinträchtigung für den Patienten verbunden ist. Also zum Beispiel den Patienten Monate, Jahre hinweg zu fixieren, zu isolieren, nur damit er möglicherweise nicht Suizid begeht, wäre wahrscheinlich unverhältnismäßig. Auch da muss man irgendwann sagen, okay, man muss das vielleicht in Kauf nehmen, den Patienten auch wieder entlassen oder sozusagen von dieser Zwangsmaßnahme befreien und dann möglicherweise auch in den Kaufnahme selbst so etwas wie, dass der Patient dann tatsächlich Suizid begeht. Weil sonst diese dauerhafte Zwanganwendung nicht verhältnismäßig wäre. Und wenn es jetzt um Zwangsbehandlung geht, dann glaube ich, kommen noch weitere Kriterien hinzu, nämlich es muss nämlich eine konkrete Aussicht bestehen, dass der Krankheitszustand durch diese Behandlung verbessert wird. Und es darf keinen Hinweis geben, dass der Patient die Behandlung auch in einem einwilligungsfähigen Zustand ablehnen würde. Weil die Rechtfertigung ist ja, wir nehmen an, er lehnt die Maßnahme ab, weil er die Notwendigkeit der Maßnahme nicht einsehen kann aufgrund seiner Erkrankung. Wenn wir aber wissen, er hat diese Maßnahme oder er würde diese Maßnahme auch ablehnen, wenn er einwilligungsfähig wäre, dann haben wir natürlich in der akuten Situation keine Rechtfertigung, Zwang auszuüben. Und da kommt natürlich jetzt das Thema Patientenverfügung mit rein. Und da möchte ich sozusagen diesen Exkurs machen. Sie wissen, dass wir seit 2009 eine gesetzliche Regelung der Patientenverfügung haben. Die Patientenführung ist im Betreuungsrecht geregelt und ist im Wesentlichen definiert als eine schriftliche Willenserklärung eines einwilligungsfähigen Volljährigen zu zukünftigen ärztlichen Maßnahmen, nämlich diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen. Und da kommt sozusagen jetzt der spannende Punkt rein. Natürlich sind die Patientenverfügungen, so wie wir es jetzt auch haben und im Gesetz haben, natürlich vor allem im Zusammenhang mit Entscheidungen am Lebensende definiert worden. Im Gesetz steht aber nicht, dass es Entscheidungen am Lebensende sein müssen, sondern es geht um ärztliche, diagnostische oder therapeutische Maßnahmen. Und natürlich sind, sag mal, Maßnahmen in der Psychiatrie, also zum Beispiel Diagnosemaßnahmen oder eben auch Behandlungen, sind natürlich auch ärztliche Maßnahmen und können damit auch Gegenstand einer Patientenverfügung sein. Das wird nochmal ergänzt durch die Tatsache, dass im Gesetz ausdrücklich steht, dass die Verbindlichkeit einer Patientenverfügung nicht sozusagen vom Stadium der Erkrankung oder von der Art der Erkrankung abhängt, sondern Patientenverfügungen sind unabhängig von Art und Stadium der Erkrankung verbindlich und sie gelten eben so lange, wie der Patient selbst diese Verfügung widerrufen hat. Und daraus folgt, und da gibt es auch ein sehr schönes Gutachten, das von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie eben in Auftrag gegeben worden ist, das klar sagt, also wenn es um Behandlungen geht, dann, also um psychiatrische Behandlungen, dann können die auch Gegenstand einer Patientenverfügung sein, dann können die von einem Patienten auch verbindlich abgelehnt werden, in einem einwilligungsfähigen Zustand verbindlich abgelehnt werden. Was nicht abgelehnt werden kann, sind zum Beispiel Unterbringung. Ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte nicht untergebracht werden, weil das keine ärztliche Maßnahme darstellt. Ja, wenn wir jetzt diese Frage Patientenverfügung nochmal auf den Bereich Psychiatrie anwenden, wie gesagt, das wurde vor allem diskutiert im Zusammenhang mit Entscheidungen am Lebensende. Wie sieht es aber aus im Bereich der Psychiatrie? Und da kann ich mir sozusagen so mehrere Ebenen vorstellen. Zum einen kann es natürlich sein, dass sozusagen so ganz allgemeine Patientenverfügungen, wo es eben auch um Fragen, Beginn, Fortsetzung, Beendigung lebenshaltender Maßnahmen geht, wie Ernährung und dergleichen, dass das auch in der Psychiatrie eine Rolle spielen kann, zum Beispiel in der Gerontopsychiatrie. Wenn wir zum Beispiel an die Versorgung von demenziell erkrankten Patienten denken, da kommt es ja ganz häufig vor, dass die dann im weiteren Verlauf ihrer Erkrankung dann eben nicht mehr ausreichend Nahrung und Flüssigkeit zu sich nehmen. Und dann kann man natürlich im Vorfeld das für sich als Patient regeln oder als künftiger Patient regeln, will ich dann in einer solchen Situation, wenn es ärztlich indiziert ist, Maßnahmen wie Ernährung über eine Magensonde oder will ich das nicht? Es ist darüber hinaus aber auch möglich, dass man sozusagen wirklich eine Patientenverfügung macht, die auf spezifische psychiatrische Behandlung Bezug nimmt. Das ist in Deutschland bislang eher die Ausnahme. Es gibt kaum Formulare oder Vordrucker, die sich so mit spezifischen psychiatrischen Situationen beschäftigt, außer von Gruppierungen, die sehr antipsychiatrisch eingestellt sind und dann meistens sozusagen in den Formularen drin steht, dass ich alles ablehne. Das kann man natürlich machen, wenn man das möchte, aber natürlich wäre es auch interessant, vielleicht auch differenzierte Formulare zu haben. Aus der Schweiz zum Beispiel kenne ich ein solches Formular, aus Deutschland kenne ich eigentlich kein einziges. Woran liegt das zum Teil auch deshalb, weil Mitte der 90er Jahre von Bielefeld ausgehend sozusagen eine andere Form von solchen Vorausverfügungen auch Verbreitung gefunden hat, nämlich die sogenannte Behandlungsvereinbarung, wo am Ende oder nach einem stationären Aufenthalt zwischen den behandelnden Ärzten bzw. der Klinik, wo der Patient versorgt war, und dem Patienten sozusagen Absprachen getroffen werden in schriftlicher Form, was bei einer möglichen Wiederaufnahme des Patienten zu beachten ist. Und das ist sozusagen die Form von auch Vorausverfügung, die sozusagen in den letzten Jahren oder den letzten zwei Jahrzehnten in Deutschland etwas stärker eben auch gefördert worden ist, weil das, man der Meinung war, dass das sozusagen für den psychiatrischen Bereich eher sozusagen die passende Verfügung wäre. Wir haben ein solches Formular angelehnt an das Bielefelder Formular auch in Göttingen entwickelt. Das war eine sehr schöne Sache, weil wir das gemeinsam gemacht haben, also jetzt an der Uniklinik, zwischen den Psychiatern und Psychiaterinnen dort vor Ort, zwischen den Selbsthilfegruppen, also sowohl die Psychiatrieerfahrenen als auch die Angehörigen und aus dem klinischen Ethikkomitee. Und Sie sehen hier die Punkte, die man sozusagen da alles regeln kann. Ich will das nicht im Einzelnen vorlesen, aber es gibt da zum Beispiel eben ganz konkrete Sachen, wie zum Beispiel die Kontaktpersonen, wer soll informiert werden, wenn ich in die Klinik aufgenommen werde, wer soll nicht informiert werden, auch das kann eine wichtige Information sein. Wie verhalte ich mich zu medikamentösen Therapien? Wie sieht es aus mit anderen Therapien, wie zum Beispiel Elektrokrampftherapie? Gibt es bestimmte Wünsche für die stationäre Behandlung? Also es kann ja sein, dass ein Patient mit einer Station besonders gute Erfahrungen gemacht hat. Dann kann er sagen, ja, wenn es möglich ist, würde ich gerne auf der Station aufgenommen werden. Wichtig auch, Welche Maßnahmen kann man auch ergreifen, wenn der Patient zum Beispiel in eine zunehmende Erregung kommt? Was kann ihm dann helfen, von dieser Erregung runterzukommen? Und das kann sehr individuell sein. Der eine Patient, mit dem muss man möglichst viel reden. Der andere Patient muss in der Situation alleine gelassen werden. Der dritte muss dann herumlaufen. Der vierte will vielleicht auf einen Boxsack klopfen und so weiter. All das sind sozusagen relativ einfache Maßnahmen. Wenn man die im Vorfeld mit dem Patienten bespricht, dann kann man in der Krisensituation selbst sehr rasch darauf zurückkommen und kann auf diese Art und Weise Eskalationen vermeiden und damit auch Zwang vermeiden. Bis hin eben zu sozialen Absprachen. Also wenn ich jetzt in die Klinik komme, gibt es da vielleicht Kinder, um die ich mich kümmern muss, oder Eltern, die schon älter sind, um die man sich kümmern muss. All das kann Gegenstand einer solchen Behandlungsvereinbarung sein. Was wichtig ist, sofern sich eine solche Behandlungsvereinbarung auf medizinische Maßnahmen bezieht, hat die den Status einer Patientenverfügung. Das heißt, so diese typische Aussage, die man aus Bielefeld oder auch noch von einer Übersichtsarbeit von Bobé und anderen, dass es so, ja, sind so vertragsähnliche Vereinbarungen und die soll man natürlich nach Möglichkeit schon berücksichtigen, aber die kann man im Einzelfall mit oberärztlichem Beschluss auch mal übergehen. Das geht natürlich nicht, sofern Gegenstand der Vereinbarung eine medizinische Maßnahme ist. Zum Beispiel, wenn der Patient sagt, mit diesem Neuroleptikum habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht, das möchte ich auf keinen Fall. Und dann haben wir die Situation, dass diese Vereinbarung nämlich nicht nur für die vereinbarende Klinik gilt, sondern auch für andere Kliniken, weil das ist dann eine Patientenverfügung. Okay, mit Blick auf die Zeit vielleicht ein bisschen schneller. Es gibt sozusagen auch diverse Studien. Es gibt internationale Studien, die konnten zum Beispiel zeigen, dass solche Behandlungsvereinbarungen eben auch zu einer deutlichen Reduktion von Zwangseinweisungen und Zwangsbehandlungen führten. Eine kleinere Studie aus Österreich konnte sogar zeigen, dass mit Hilfe solcher Behandlungsvereinbarungen auch die Häufigkeit der Wiederaufnahmen reduziert werden konnten. Das war aber sozusagen nur in der Studie nachweisbar. In Deutschland selbst gibt es noch relativ wenig Studien dazu. Wenn wir zum Beispiel die Arbeiten von Bobé oder auch Befragungen, die wir selbst auch gemacht haben, dann ist es zwar so, dass solche Behandlungsvereinbarungen als Formular in vielen Kliniken vorhanden sind, aber in der Praxis doch eher selten angewandt werden. Und ein ganz spannendes Projekt gibt es in Halle, das ist eher so auf der Ebene der Gemeindepsychiatrie. Da werden sozusagen auch zweimal im Jahr gibt es Termine, wo man solche Behandlungsvereinbarungen abschließen kann. Da muss man gar nicht in der Klinik sein. Und die haben eben gemerkt, dass es insgesamt relativ wenige Abschlüsse gibt, aber dort mit den Patienten, wo sozusagen solche Abschlüsse stattgefunden haben, gab es eine deutlich verbesserte Kommunikation. Patienten waren stärker sozusagen auch in die Behandlungsentscheidungen mit involviert. Sowohl die Behandelnden als auch die Patienten selbst haben positive Rückmeldungen zu diesem Formular gegeben und die befürchteten juristischen Komplikationen sind letztendlich ausgeblieben. Ja, das ist auch ein ganz interessanter Effekt. Ja, kommen wir wieder zurück auf diese Paternalismusdebatte, die Ausnahmen. Sie sehen hier nochmal diese Ausnahme, die ich vorhin genannt habe und wie Frau Henken ja auch schon aufgezeigt hat, diese Kriterien, die sozusagen in wirklich vielen Jahrzehnten ethischer, philosophischer Debatte entwickelt worden sind, finden wir faktisch 1:1 in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und jetzt auch in der Entscheidung des Bundesgerichtshofs, also beziehungsweise in den neuen gesetzlichen Bestimmungen im Betreuungsrecht, in § 1906 auch wieder. Wobei man dazu sagen muss, dass der Gesetzgeber eigentlich faktisch im Urteil des Verfassungsgerichts abgeschrieben hat und die Vorgaben dort sozusagen im Wesentlichen übernommen hat, wie Sie zu Recht schon sagen, gar nicht mal so schlecht ist, weil in der Regel macht das Bundesverfassungsgericht ja auch ganz vernünftige Entscheidungen. Damit komme ich auch schon zum Schluss, meine letzte Folie. Wie kann ein verantwortungsvoller Umgang mit Zwang aussehen? Also wie gesagt, wichtig ist Zwang als wirklich letztes Mittel. Das war ja auch die Kernaussage des Vortrags von Frau Henking. Wie kann man das erreichen? Ich glaube, indem man die Entscheidung zu Zwangsmaßnahmen nicht als Einzelentscheidungen trifft, sondern das sollte immer eine Entscheidung, die in der Regel nach Möglichkeit im Team getroffen wird. Weil erst wenn sozusagen die verschiedenen Personen, auch unterschiedliche Professionen, Pflege, aber auch andere therapeutische Berufe zusammenkommen, erst dann kann man überlegen, ist es wirklich notwendig, Zwang auszuüben oder gibt es nicht doch noch andere Möglichkeiten, die man eben machen kann, um zum Beispiel den Patienten vor sich selbst oder auch Dritte zu schützen. Und vor allem die Frage, wenn Zwang wirklich unvermeidlich ist, was ist die Form von Zwang, die für den Patienten am wenigsten eingreifend ist und trotzdem wirksam ist? Das ist natürlich auch wichtig. Ferner ist es wichtig, dass die Voraussetzungen, die ethischen und rechtlichen Voraussetzungen für Zwangsmaßnahmen in der aktuellen Entscheidung vorliegen, aber auch, dass dieses Vorliegen dieser Maßnahmen, dieser Voraussetzungen auch regelmäßig und zwar in zeitlich engen Abständen kontrolliert wird. Also wenn ich heute Zwangsmaßnahme durchführe, heißt das nicht, dass ich das jetzt automatisch die nächsten 1-2 Wochen machen kann. Und auch nochmal ganz wichtig, vielfach, das ist ja auch eine richterliche Genehmigung auch immer erforderlich, eine richterliche Genehmigung ist keine richterliche Anordnung. Das heißt, das ist eine Genehmigung. Das heißt noch nicht, dass ich die Maßnahme durchführen muss. Dokumentation ist wichtig, Art, Umfang und Begründung. Ich finde es auch immer wichtig, was meines Wissens bislang noch nicht wirklich gut funktioniert, nämlich auch die Betreuer oder Bevollmächtigten der Patienten zeitnah in diese Entscheidungen mit einzubinden und nicht nur irgendwann später zu informieren, sondern das sind eben die Stellvertreter der Patienten. Wichtig auch Schulungen der Mitarbeitenden zu Alternativmöglichkeiten. Was habe ich eigentlich für Alternativmöglichkeiten zu Zwangsmaßnahmen? Dass die Mitarbeitenden auch wirklich Bescheid wissen, dass sie die Maßnahmen auch ausprobieren können. Nur dann kann ich wirklich garantieren, dass Zwang das letzte Mittel ist. In Einzelfällen kann es durchaus auch sinnvoll sein, dass man zum Beispiel ethische Fallbesprechungen macht, dass man eben zum Beispiel ein klinisches Ethikkomitee oder die Möglichkeit, die ein klinisches Ethikkomitee bietet, eben auch nutzt. Und als letzter Punkt, dass eben die Förderung, dass solche Behandlungsvereinbarungen oder eben auch psychiatrische Patientenverfügungen, ich glaube, dass die noch stärker gefördert werden sollten. Und das heißt auch, dass man Menschen Hilfen zur Seite stellt, solche Dokumente zu erstellen, weil die Patienten alleine oder die Bürger alleine werden das in der Regel für sich nicht machen können oder werden sich dann abgeschreckt fühlen. Das heißt, hier muss auch Unterstützung erfolgen durch die Kliniken, aber natürlich auch durch Selbsthilfegruppen und andere Verbände. Vielen Dank.
Alfred Simon habt ihr gehört, Medizinethiker aus Göttingen, mit einem Vortrag über Zwang in der Psychiatrie und das damit verbundene ethische Dilemma. Davor haben wir einen Vortrag von der Juristin Tanja Henking zum Thema gehört. Beide Vorträge stammen aus der Ringvorlesung Der ganz normale Wahnsinn, psychische Erkrankungen als gesellschaftliche Aufgabe des Cologne Center for Ethics, Rights, Economics and Social Sciences of Health, kurz CERES, der Uni Köln. Ich bin Katrin Ohlendorf, macht's gut.
Die Radio Wissen, Hörsaal, Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.